Ich freue mich so, so sehr, heute ja direkt mit einem Interview hier in den neuen Podcast reinzustarten. Es gab eine längere Pause und ich freue mich auf ganz viele spannende neue Podcast-Episoden im Jahr 2026. Und ich freue mich so, so sehr, heute direkt reinzustarten mit der lieben Elise, die heute zu Gast ist hier. Hallo Elise, schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Wiebke, danke für die Einladung.
Ja, so, so gerne. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, hier heute mit mir zu sitzen und über dieses so, so große und spannende Thema Kohärenztherapie, Gedächtnis, Rekonsolidierung und Transformation zu sprechen. Und ich würde auch sagen, ich werde hier gar nicht zu Beginn zu viel sagen. Stell dich total gerne einfach selber vor, nimm uns so ein bisschen mit. Wer bist du? Was ist dein Hintergrund? Und ja, vielleicht auch direkt, wie bist du zur Kohärenztherapie gekommen?
Sehr gerne. Ich heiße Elise Kuschner. Ich arbeite als Kohärenztherapeutin, Coach, Trainerin, Supervisorin und zu mir persönlich. Ich stamme aus New York, lebe aber seit 40 Jahren in Köln. Und ich bin stolze Großmutter und habe unzählige Hobbys. Und beruflich habe ich auch einen ziemlich bunten Werdegang von der Musik über IT, über Coaching und jetzt Kohärenztherapie. Also vor 20 Jahren ungefähr, als ich den Grundstein legen wollte für den Wechsel von IT in eine Arbeit hin, wo ich mehr mit Menschen zu tun habe. Da war ich mit Ausbildungen beschäftigt, systemisches Coaching, Business Coaching, NLP, autogenes Training und so weiter. Und da wurde ich sehr beeinflusst von meiner großen Schwester, Robin Tisick. Du kennst sie auch und einige kennen sie, die eng zusammen mit Bruce Ecker und dem Coherence Psychology Institute in New York zusammenarbeitete. Und sie hat mir die Konzepte von der Kohärenz, die wir gleich näher besprechen werden, hat sie mir alles erklärt und erzählt. Und ich habe das in meine Arbeit eingebaut und genau. Sie war auch Mitautorin von dem bahnbrechenden Buch Unlocking the Emotional Brain, zu Deutsch der Schlüssel zum emotionalen Gehirn, mit Bruce Ecker und Laurel Holly zusammen. Und ja, das hat mich sehr beeinflusst und so bin ich in diese Arbeit gelandet, sozusagen.
Ja, spannend. Auch eine spannende, sehr bunte Reise, die du so beschreibst. Das kann ich persönlich so auch, ja, auch an vielen Stellen nachvollziehen. Auch so dieser Wunsch, ja, mehr mit Menschen zu arbeiten und sich dort irgendwie auch beruflich mehr und mehr zu finden. Kannst du beschreiben, was es genau war, was dich an dem Ansatz der Kohärenztherapie oder des Kohärenzcoachings besonders fasziniert hat? Kannst du es irgendwie beschreiben?
Ich denke, da sind ein paar Aspekte, die, wo ich mich wirklich sofort zu Hause gefühlt habe, weil es zusammenpasst zu meinem menschlichen Gefühl in dieser Welt. Das ist einmal, dass wir in der Kohärenztherapie und Coaching die KlientInnen nicht pathologisieren. Wir denken nicht so wirklich in Störungen oder dass der Mensch irgendwie fehlerhaft oder defekt ist, sondern wenn ein Mensch Symptome hat oder Zustände, die er verändern will, dass diese ein Ausdruck sind von einem Versuch und auch einem Erfolg früher im Leben, Probleme zu lösen. Und deswegen fangen wir mit dem Symptom an und benutzen das als Portal in die darunter liegenden Themen, die einen Sinn, eine Sinnhaftigkeit an diesem Symptom finden. Das war ein Thema, was mich absolut fasziniert hat, weil ich die Menschen auch so sehe. Sie haben ihre guten Gründe dafür, warum sie sich so verhalten oder warum sie so denken. Und noch ein Aspekt, der mich sehr fasziniert hat, das war diese Idee, den Menschen so anzunehmen und zu akzeptieren und zu sagen, du als Klientin, du weißt, was du verändern willst. Du findest deinen Weg mit meiner Unterstützung. Und wir forcieren nichts. Wir versuchen nicht, die Person zu verändern. Und das hat mir auch gut getan, weil das so respektvoll ist und human.
Ja, oh, das fühle ich so sehr und ich finde es so spannend. Bei dem, was du gerade beschrieben hast, habe ich selber auch so richtig gemerkt, wie mein Körper entspannt hat, ja, weil das auch mit mir so sehr resoniert. Und deswegen, ja, kann ich da nur total mit dir mitgehen, dass das bei mir ganz, ganz ähnlich ist, dass das auch so Punkte waren, die mich direkt irgendwie haben zu Hause fühlen lassen, wie du es auch so schön gesagt hast. Sehr sanft, sehr
Ja.
menschlich.
Und trotzdem zielorientiert, ne? Fokussiert, effektiv und menschlich, ja.
Ja, total schön. Und über all das werden wir später auch noch ein bisschen mehr im Detail sprechen, ne? Warum es eben auch so effizient ist und auch so ein paar wissenschaftliche Einblicke. Ja, lass uns vielleicht langsam reinstarten, weil hier mit Sicherheit auch die ein oder andere reinhört, der oder die noch gar keine Berührungspunkte hatte mit der Kohärenztherapie. Fangen wir vielleicht mal bei dem Wort der Kohärenz an. Ja, was ja auch sehr prägnant ist. Wie würdest du denn diesen Begriff im Kontext des Kohärenzcoachings und der Kohärenztherapie beschreiben? Wofür steht dieser Begriff und warum wurde ja auch dieses Verfahren noch einmal umbenannt und wieso wurde vielleicht auch dieser Begriff dann gewählt?
Ja, der Begriff Kohärenz in diesem Kontext heißt für mich, die Gedanken und die Verhaltensweisen von Menschen machen Sinn. Sie machen auf der emotionalen Ebene immer einen gewissen Sinn aufgrund von den Lebenserfahrungen von diesem Individuum. Jeder Mensch hat was anderes erlebt. Jeder Mensch hat ein anderes Gehirn. Und alles macht einen gewissen Sinn. Das ist für mich die Kohärenz. Zum Beispiel, ein Mensch, der prokrastiniert in einem bestimmten Lebensbereich. Der will das vielleicht ändern, natürlich. Das ist dann unsere Arbeit als Therapeutin und Coaches. Aber es geht erstmal darum, rauszukriegen, inwiefern ist das kohärent? Inwiefern macht es absolute Sinn, dass dieser Mensch eine bestimmte Aufgabe oder Aufgaben in einem bestimmten Lebensbereich nicht will, nicht machen will. Da ist ein Teil von diesem Menschen, der weiß, warum das im Moment nicht das Richtige ist. Ja, da ist natürlich ein anderer Teil, der sagt, ja, ich habe das aber gewählt und ich will das und, ne, diese zwei Aspekte sind in Konkurrenz miteinander, aber kohärent ist sein Verhalten.
Ja, und auch das zeichnet ja diesen Ansatz schon so aus, ja, weil für viele ist es ja erstmal logischer vielleicht zu denken, so, oh, da ist ein Symptom und warum ist das da? Das macht keinen Sinn, das ist unlogisch, das wollen wir weghaben, ne? Und so wie ich das auch mehr und mehr verstehe, ist es beim Kohärenzansatz, sage ich mal, eher so, ne, dass ja, dass man es eben von dieser sanften, auch mitfühlenden Seite betrachtet, ja, und nicht, ich sag mal, entgegenwirkend, ja, versucht, dagegen anzukämpfen, sondern diese erweiterte oder andere Perspektive eben trägt und sagt, hey, dahinter steckt ein Sinn, ja, es gibt gute Gründe, warum diese Symptome entstanden sind. Also ich persönlich empfinde auch diese Haltung, ja, diese Perspektive auch als so ein ganz, ganz essentielles Element, ja, der Kohärenztherapie und hat für mich auch ganz viel mit Haltung zu tun, ne? Und
Ja.
aus dem heraus man dann auch im therapeutischen oder Coaching-Setting miteinander arbeitet, ne? Ja.
Ja, absolut.
Ja.
Ja, wir strahlen eine Sicherheit aus, dass es alles irgendwie einen Sinn hat, auch wenn wir diesen Sinn noch nicht verstehen. Und das ist dann der Anfang von dem gemeinsamen Prozess, diesen Sinn herauszufinden. Und was wir danach damit machen, das werden wir
Ja.
besprechen.
Genau. Ja, mir hat sich gerade noch so eine spontane Frage aufgetan, gerade wo wir auch noch mal über diese Haltung gesprochen haben und dieses Wissen, diese Sicherheit, dass es gute Gründe gibt. Wenn du vielleicht auch so auf deine Erfahrung zurückblickst, was macht das dann vielleicht auch mit dem Klient, mit der Klientin, wenn so ein Raum kreiert wird?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, weil die Klienten und Klientinnen ankommen mit einem Problem. Und meistens kommen sie auch mit einer Einstellung, mit einer Meinung zu sich oder über sich. Ich bin nicht normal oder ich bin krankhaft. Oder mir mangelt es an Disziplin oder ich bin defekt irgendwie, ne? Das ist dieses Selbstpathologisieren, was so gelernt wird in der Gesellschaft, ne? Wenn du nicht alles unter Kontrolle hast, dann ist etwas mit dir nicht in Ordnung. Und das ist so wichtig, dass wir zunächst mal anerkennen, dass das wirklich schwierig ist, mit diesem Problem zu leben. Ja, ich verstehe, dass du leidest. Und gleichzeitig strahlen wir aus, dass es mit der Zeit eine Sinnhaftigkeit zeigen wird, ne? Und dass wir dadurch Veränderung erzielen können. Ne?
Ja.
Und das ist für manche Leute das allererste Mal, dass sie sich mit der Thematik entspannen können. Sie fühlen sich in guten, liebevollen Händen und sie können vielleicht zum ersten Mal sich auf die Suche machen überhaupt, statt das alles zu unterdrücken, weil es so schmerzhaft ist, auf die Suche gemeinsam mit Begleitung zu machen auf die darunter liegenden emotionalen erlernten Wahrheiten, Lektionen, die dazu geführt haben, dass sie diese Annahmen haben oder Überzeugungen oder Regeln des Miteinander oder, ne?
Ja, total, total spannend und wichtig, ne? Ja. Ja. Ich glaube, wir sind gerade auch schon so ein bisschen mehr und mehr ja, zur nächsten Frage übergegangen, die ich mir so gestellt habe und die ich gerne mit dir teilen wollte, nämlich, was sind vielleicht die Punkte, die Kohärenzarbeit, die Kohärenztherapie, das Coaching von anderen Ansätzen unterscheiden? Ja, also das ist mit Sicherheit ein wichtiger Aspekt, ne? Diese Haltung. Dieses Wissen um die Kohärenz. Was würdest du noch sagen? Was unterscheidet die Kohärenztherapie sonst noch maßgeblich, sagen wir mal, von der Gesprächstherapie, von der kognitiven Verhaltenstherapie? Was zeichnet diesen Ansatz sonst so aus?
Ja, zunächst mal ist die Kohärenztherapie eine erfahrungsbezogene Therapie. Und sie ist nicht die einzige. Die jüngere Generation von erfahrungsbezogenen Therapien haben bestimmte Ähnlichkeiten. Na, zum Beispiel mit Internal Family Systems, EMDR, Hakomi, ADP, die somatischen Ansätze und so weiter. Und was sie gemeinsam haben, ist sehr wichtig. Also erstens, dass sie alle auf den Grund gehen. Na? Was sind die tatsächlichen Gründe von den Symptomen? Was sind die Konstrukte, die Schemata, die erlernten Schemata, die die Symptome generieren oder notwendig machen? Ne? Das ist schon mal eine Gemeinsamkeit. Eine andere Gemeinsamkeit ist, dass diese Generation von erfahrungsbezogenen Therapien auch die Achtsamkeit des Klienten benutzen, um sich selbst zu beobachten. Ja, ist auch sehr wichtig, dass die Arbeit sehr subjektiv und selbstbeobachtend stattfindet. Wir steuern nur den Prozess, aber dieses Erfahrungsbezogene ist ein interner, subjektiver Prozess beim Klienten. Was sie auch alle gemeinsam haben, ist, dass die Arbeit sehr fokussiert ist und sehr intensiv, indem wir versuchen, wirklich in jeder Sitzung in dem Prozess vorwärts zu kommen. Ne? Eine Sitzung, wo nur geredet wird, aber nicht in die Tiefe geht. Das ist nicht Teil von unserem Ansatz. Das ist schon mal sehr wichtig. Auch die wunderbare Sicherheit und Angenommensein in den Sitzungen, das sind alles so Charakterzüge von diesen erfahrungsbezogenen Therapien. Du hast die Gesprächstherapie angefangen. Im weitesten Sinne ist das eine Form von Gesprächstherapie, indem wir verbal interagieren zwischen Therapeuten und Klienten. Aber wir bleiben nicht auf der Ebene reden, darüber reden, sondern benutzen das Reden unter anderem, um in die Tiefe zu gehen. Du hast auch von Verhaltenstherapie gesprochen. Das wirklich Entscheidende bei der Kohärenztherapie ist, dass wir Verhalten nicht versuchen zu managen oder zu kontrollieren oder zu verändern. Ne? Wie wir schon gesagt haben, wir suchen die tieferen Ursachen von dem Verhalten oder ich sage vom Symptom, von dem Zustand der geändert werden soll. Es ist manchmal Verhalten. Es ist nicht immer Verhalten. Es ist manchmal Gedanken oder somatische Erlebnisse oder ja, Emotionen, die unerwünscht sind, die wir erstmal willkommen heißen und nicht versuchen zu verändern, sondern versuchen zu verstehen, wo wurde das gelernt, wann und um welches Problem zu lösen.
Ja, ich fand auch, danke dir, ich fand auch den Punkt nochmal total wichtig, ne, wie du gesagt hast, wir nutzen die Sprache. Es wird viel gesprochen in einer Kohärenztherapiesitzung oder vielleicht auch nicht immer, aber es ist ein Mittel, das wir nutzen, die Sprache, aber eben nicht, um über den Prozess zu sprechen, wie du auch immer so schön sagst, sondern um zu verbalisieren, was aus der Erfahrung, ne, wenn wir in Beispielsituationen hineingehen oder was dann aufkommt auf der gefühlten Ebene, auf der Erfahrungsebene. Ne? Das heißt, dadurch hat das Sprechen oder das Verbalisieren irgendwie eine etwas andere Funktion. Ne? Ja.
Ja, darüber sprechen, was wir erleben, das ist auch ein Mittel, um etwas, was vorher im Unbewussten oder Impliziten war, das ins Bewusstsein zu bringen und explizit zu machen.
Ja, ganz genau. Und eine so schöne Überleitung, weil genau darüber wollte ich jetzt auch gerne nochmal mit dir sprechen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das Unbewusst oder Unterbewusste ist sozusagen die Ebene, die wir ansteuern quasi, auch im Prozess, wo das Tiefere verborgen liegt sozusagen, ja, die tieferen Wahrheiten. Erzähl da gerne auch mal so ein bisschen mehr drüber. Warum ist es so wichtig, ja, tief zu tauchen und diese Ebene zu erreichen? Was schlummert dort und was, ja, oder inwiefern ist es eben wichtig, mit dem Unbewussten oder Unterbewussten in Kontakt zu treten, um dann wirklich auch für nachhaltige Transformation zu sorgen, was wir ja am Ende erreichen wollen, ja, oder weshalb die Klienten, die Klientinnen zu uns kommen. Ja, was für eine Rolle spielt das Unbewusste und wie wird in der Kohärenztherapie darüber gesprochen, weil ja das Wording da auch ein bisschen anders ist, ne? Wird ja eher vom impliziten Wissen gesprochen.
Ja.
Ganz wichtiger Aspekt in der Kohärenztherapie. Also erzähl da gerne
Ja.
ein bisschen mehr darüber.
Ja, sehr gerne. Wir lernen ständig, ne? Ab der ersten Stunde. Und das meiste, was wir lernen, vor allem wenn wir jung sind, aber auch ein Leben lang, da merken wir gar nicht, dass wir was lernen. Ja, Kinder, wenn ich meine Enkelkinder beobachte, ja, wie sie sehen, was in der Welt passiert und sie halten das für völlig normal alles. Ja, sie stellen es gar nicht in Frage und sie lernen, sie bauen eine Identität auf, je nachdem wie sie Reflexionen von anderen Menschen bekommen. Sie erleben, wie die Eltern miteinander kommunizieren oder wie ich mit denen umgehe. Und sie lernen, ich nenne das die Regeln des Miteinanders, ne? Wie Beziehungen funktionieren, wie die Welt funktioniert. Sie sehen, was in der Kita abläuft und wie andere Menschen sich verhalten. Und das ist alles implizit oder unbewusst. Es wird gar nicht in Frage gestellt, so ist die Welt. Ja? Und sie werden groß damit. Wir sind auch groß mit unseren impliziten Wissen geworden. Und nur ein Beispiel, wie dieses implizite Wissen oder dieses Unbewusste, was wir gelernt haben, wie es förderlich oder problematisch sein kann oder beides. Eine Person lernt in der Kindheit vielleicht, wenn ich meine Gefühle zeige, dann werde ich gehört und gesehen und es wird alles anerkannt und ich fühle mich sicher und geliebt. Alles unbewusst. Eine andere Person lernt, wenn ich meine Gefühle zeige, dann werde ich kritisiert und beschämt. Also finde ich Sicherheit in Schweigen. Vielleicht sogar meine Gefühle unterdrücken, weil es weh tut, wenn ich sie zulasse und sie nicht ausdrücken kann. Ja. In beiden Fällen unhinterfragt, jahrelang, vielleicht jahrzehntelang. Das hat alles einen Einfluss auf das weitere Leben, auf die weiteren Beziehungen, ganz offensichtlich, ne? Man braucht sich nicht viele Gedanken zu machen, um zu sehen, wie diese Wege vielleicht auseinander gehen. Ja, und für die erste Person, sie geht vielleicht nie in Therapie, weil es einfach so klappt mit diesen impliziten Erlernten. Und mit der zweiten Person führt es womöglich zu bestimmten Problemen oder Herausforderungen in weiteren Beziehungen, wo sie vielleicht gar nicht bewusst drüber nachdenkt, wo sie ihre Gewohnheiten und Annahmen gelernt hat. Und dass sie nicht unbedingt so sind, wie die Welt ist, sondern es fühlt sich so an. So ist die Welt. Es ist unsicher, Gefühle zuzulassen und zu zeigen. Das sind genau solche Themen, die wir dann in der Therapie und im Coaching gemeinsam bearbeiten, weil so eine Person kommt vielleicht mit dem Thema, ich habe bestimmte Schwierigkeiten in meiner Partnerschaft. Und viele Therapiemodalitäten würden dann auf die Probleme in der Partnerschaft eingehen. Ja, und Bücher und Übungen empfehlen, was auch nützlich sein kann, nichts dagegen, ne? Wie man in einer Partnerschaft besser kommunizieren kann. Schön und gut, geht aber nicht tief genug, um das wirklich nachhaltig zu verändern.
Das heißt, wir dürfen tiefer tauchen auf die Ebene von, wo ist dieses Wissen entstanden, was genau wurde gelernt. Und das Spannende ist dann ja eben zu realisieren, ja, und das ist ja auch Teil des Ansatzes, dass das verändert werden kann.
Ja.
Ja, dass dieses implizite Wissen oder dieses, ne, unsere Lernerfahrungen, unsere Prägungen uns nicht einfach bis zum Ende unserer Tage bestimmen müssen, sondern dass es sehr wohl Möglichkeiten gibt, auf dieser tiefen Ebene für Veränderung oder, ne, für Transformation zu sorgen. So, da kommen wir jetzt zu, ja, jetzt wird es besonders spannend, ja, weil jetzt
Ja.
neurowissenschaftlicher, weil das war ja auch nicht immer die Annahme, oder? Dass das möglich ist. Also erzähl da auch gerne mal dazu. Also, ne, das hat sich ja auch ganz klar verändert. Da ist die Wissenschaft weitergekommen. Wer war das ja? Oder für eine lange Zeit war das die Annahme, dass unsere Prägungen so gesetzt sind und wir können vielleicht nur auf der Ebene des Verhaltens vielleicht versuchen, dagegen zu steuern.
Richtig.
Aber wir
Ja.
wissen heute, wir können sehr wohl auf dieser tieferen Ebene etwas verändern. Ja,
Und da kommen wir zu dem Begriff,
dem großen Begriff.
leicht von der Zunge, Gedächtnis, Rekonsolidierung. Ja, das ist absolut faszinierend. Also in den letzten 20 bis 25 Jahren haben Gedächtnisforscher etwas entdeckt, was wirklich von größter Bedeutung ist für die Psychotherapie. Nämlich, dass das Gehirn einen angeborenen Prozess hat, um tief erlernte Konstrukte, Schemata, Überzeugungen tatsächlich nachhaltig zu verändern auf neurologischer Basis, ne? Dass die neurologische Schaltkreise tatsächlich verändert werden kann. Und wie du sagst, hat man geglaubt, 100 Jahre lang bestimmt, wenn nicht länger, dass das, was wir als Kinder lernen oder unter extremer emotionaler Intensität lernen, da, wenn das einmal im Gehirn drin ist, kann es nicht verändert werden. Aber das ist nicht mehr so. Und sogar die Neurowissenschaftler sagen, das ist zumindest der Stand der Dinge, dass wenn nachhaltige Transformation stattfindet, dass es sehr wahrscheinlich durch diesen neulich bekannten Prozess Gedächtnisrekonsolidierung stattgefunden hat, weil das der einzige Prozess in der Neuroplastizität, was auch andere Prozesse hat, das ist der einzige Prozess, der wirklich in der Lage ist, was Festes, Bestehendes umzuverdrahten, oder ich weiß nicht, wie man das sagt, aber
Ja.
genau, es ist wirklich sehr faszinierend. Ja, wir können es uns so vorstellen. Wir lernen ständig, wie wir gesagt haben, ne? Auch in diesem hohen Alter, ne? Ich kann auch was Neues lernen. Und alles, was wir lernen, verursacht neue neuronale Schaltkreise im Gehirn. Das heißt, das Gehirn wird ständig neu verdrahtet. Nur das neu Gelernte in der Regel hat keinen Einfluss auf das alte Erlernte, was vielleicht unerwünschte Symptome verursacht. In der Regel. Na? Und das Gehirn sagt uns jetzt, dass es einen Ablauf gibt, dass das Gehirn Regeln hat, um tatsächlich mit dem neuen Lernen einzuwirken auf alte Schaltkreise und diese zu einem Zustand der Labilität zu bringen. Das heißt, sie waren die ganze Zeit stabil und konsolidiert. Und es gibt einen Prozess, um diese alten Schaltkreise, die schon immer bestimmte Verhalten oder Symptome gesteuert haben, diese zu dekonsolidieren und labil zu machen, so dass es tatsächlich möglich ist, mit neuem Lernen einzuwirken auf die alten Verbindungen und sie neu zu verdrahten, so dass das Alte weg ist. Das ist so ein etwas plastisches Bild vielleicht, ne?
Ja.
Genau. Und das ist diese berühmte Gedächtniskonsolidierung.
Und wir könnten da jetzt natürlich noch tiefer eintauchen, aber ich glaube, für hier reicht das genauso aus. Du hast das total plastisch und gut erklärt. Und ich möchte das wirklich nochmal unterstreichen, wie bahnbrechend diese Erkenntnis wirklich ist. Und bevor ich zur Kohärenz gekommen bin, war ich auch ja schon mehrere Jahre im Coaching-Bereich tätig, wo so häufig darüber gesprochen wurde, Glaubenssätze zu transformieren. Ja, aber ich habe immer gesucht nach diesem genauen Prozess oder nach der genauen Begründung, nach dem genauen Hintergrund, wie das denn am Ende wirklich funktioniert, ja. Und das ist die Antwort, ja, oder eine aktuelle Antwort, die wir haben. Und deswegen ist das wirklich von so, so großer Bedeutung, eben nicht nur für die Kohärenztherapie, die sich eben diesen Prozess auch zunutze macht, sondern ja, es gibt ja auch ganz viele andere Therapiemethoden und Ansätze, die auch mit diesem Prozess arbeiten oder eben auch, ne, auch dadurch für nachhaltige Transformation sorgen können. Ja, also wahrscheinlich könnten wir jetzt auch noch Stunden nur darüber sprechen, weil es einfach
Auf jeden Fall.
ist. Und auch wenn ich schon so häufig, sei es mit dir darüber gesprochen habe oder auch dazu gelesen habe, auch darüber berichtet habe, ich bin auch jedes Mal aufs Neue total fasziniert und begeistert von dieser Thematik, weil es einfach wirklich so, so kraftvoll ist, was da erkannt wurde. Ja.
Ja, und das gibt uns Therapeuten und Coaches wirklich zum ersten Mal, wie soll ich sagen, fast Richtlinien, wie wir effektiv und konsequent arbeiten können. Na? Nicht, dass wir den Inhalt von einer Therapiesitzung bestimmen, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, weil wir sehen, dass das Wissen, wir sprechen von diesem impliziten Wissen, ne, dass das alles in dem Kopf von dem Klienten oder der Klientin ist, ne. Wir elizitieren die konkreten Bedeutungen und Informationen und Erlebnissen vom Klienten. Aber wir steuern sehr, sehr diszipliniert den Prozess.
Ja,
Ja.
wie genau sieht dieser Prozess aus? Also, welche Voraussetzungen versuchen wir sozusagen zu schaffen im Prozess, damit am Ende dieser Prozess der Gedächtnisrekonsolidierung stattfindet und somit wirklich neue Erfahrungen, bisherige Learnings ja ablösen sozusagen, so dass dann am Ende eine, ja, auf eine gewisse Weise auch eine neue Realität möglich ist, ein neues Empfinden möglich ist, neue Verhaltensweisen möglich sind. Was genau muss passieren und wie nutzt die Kohärenztherapie dieses Wissen? Also was sind diese genauen Schritte?
Ja, genau. Schauen wir erstmal, welche Schritte das Gehirn erwartet und dann sehen wir, wie wir das implementieren klinisch. Ja. Also was das Gehirn braucht für eine Transformation, ist erstens, dass die Klienten in einem Zustand von Bewusstsein, von Aktivierung, sagen wir. Wir müssen aktivieren das ursprüngliche Erlernte, was verändert werden soll. Ne? Das muss gespürt und erlebbar sein. Das heißt, dass eine gewisse Elektrizität durch diese neuronalen Schaltkreise von dem alten Erlernte ist. Ne? Das ist wirklich aktiviert. Gleichzeitig muss im Gehirn aktiviert werden, entweder zum ersten Mal oder wiedererkannt aus Lebenserfahrung, muss aktiviert werden. Eine Bedeutung, Schaltkreise, die wissen, etwas, was nicht mit dem Ursprünglichen übereinstimmen kann. Wir gehen gleich in ein Beispiel. Ja. So, dass das Gehirn einen Moment der Verwirrung hat. Ne? Das Gehirn sagt, oh, das ist auf jeden Fall wahr, damit habe ich gelebt mein ganzes Leben. Ich weiß, ich spüre das, ich erlebe das. Und oh, das fühlt sich genauso wahr an. Ich erlebe das auch jetzt. Und diese Unmöglichkeit, dass beide gleichzeitig wahr sein können, das ist das, was dazu führt, dass die Schaltkreise sich dekonsolidieren und labil werden. Ja, ich denke, die Natur hat dafür gesorgt, dass wir doch tatsächlich alte Weisheiten ändern können, wenn wir was Aktuelleres und Adaptiveres erleben. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
So, das sind so diese ersten zwei Schritte. Das aktivieren und das aktivieren gleichzeitig. Das nennen wir in der Kohärenztherapie eine Nebeneinanderstellung, Englisch Juxtaposition. Und dass dieses Dekonsolidieren, das eröffnet ein sogenanntes Rekonsolidierungsfenster, eine Zeit von ungefähr 5 Stunden, wo das Gehirn in der Lage ist, was zu überschreiben und was neu zu verbinden und verdrahten, bevor es wieder konsolidiert wird und wieder fest und stabil wird. Und Schritt 3 wäre, während dieses Zeitfensters, dass wir dann ein paar Mal hin und her zwischen diesen beiden aktivierten Wahrheiten wechseln, damit das Gehirn die Gelegenheit hat zu überlegen, was ist jetzt adaptiver, was fühlt sich wahrer an, was passt zur heutigen Zeit und dann das auszuwählen, um wieder zu konsolidieren. Das sind die 3 Schritte. Und eigentlich klingt es super einfach, ne? Und in der Tat passiert das manchmal spontan in der freien Natur sozusagen. Ja. Klinisch gesehen, es ist nicht immer so einfach, das alles zu steuern. Manchmal ja, manchmal geht es schnell und das ist wunderschön. Und manchmal ist es komplexer. Ja. Also wir fangen auf jeden Fall an mit der Aufdeckung von den Gründen für die Symptome oder für das Symptom. Ja, ich denke einfach an einen Fall von einer jungen Frau, nennen wir sie Marie. Marie arbeitet in einem Büro und muss gelegentlich in großen Besprechungen irgendwas sagen und sie fühlt sich irgendwie sehr schüchtern und ein bisschen unfähig, alleine da zu sitzen und ihre Meinung zu sagen, wobei sie gar kein Problem hat zu kommunizieren, eins zu eins, mit Freunden oder Kollegen oder mit einer Chefin oder wem auch immer. Und wenn sie zur Therapie oder zum Coaching kommt, hat sie tatsächlich gar keine bewusste Ahnung, warum das so ist. Im Unbewussten weiß sie schon alles. Das ist das Faszinierende, ne? Und wir als Therapeuten, wir wissen das und wir ahnen das und wir strahlen aus, dass wir das glauben, dass sie alles weiß, was sie braucht. Und dann gehen wir in die Aufdeckungsarbeit, indem wir erfahrungsbezogen durch eine Szene auf der Arbeit mit ihr gehen und versuchen mitzuspüren, wie das für sie ist. Wir versuchen rauszukriegen, bevor sie überhaupt in den Meetingraum geht, was ihre Erwartungen sind und in welchem Zustand sie ist und so weiter. Und irgendwann kommen wir drauf mit ihr zusammen, dass sie das jüngste Geschwister war in einer Familie von 6 Kindern. Und alle haben um ihr Recht gekämpft und um die Aufmerksamkeit der Eltern und so weiter. Das war eine kämpferische Umgebung, nur sie als Kleinste. Sie hat nicht mitgekämpft. Sie hatte das Gefühl, sie kommt nicht gegen die Großen an. Und was passiert ist, dass sie, als sie sich zurückgezogen hat und schüchtern war und nichts unternommen hat, dass ihr ältester Bruder sie beschützt hat und sich für sie eingesetzt hat. Und sie hat unbewusst gelernt, was die Regeln in Gruppen sind. Aha, ich komme am besten damit hin, wenn ich mich zurückziehe, wenn ich schüchtern bin und ich habe Vertrauen, dass mein Bruder für mich da ist und sich einsetzt für meine Bedürfnisse. Und das war eine Lösung. Ne? Ihre Schüchternheit ist nichts, was wir sofort in der Therapie bekämpfen wollen. Ne? Wir hätten gegenwirkend, das ist ein wichtiges Wort, ne? Da hätten wir gegenwirkend mit ihr arbeiten können. Und viele würden das so machen, mit besten Absichten. Ne? Und sie zum Beispiel, ja, Marie, ihre Hausaufgabe ist oder deine Hausaufgabe ist, zu Hause reißt du deine Stofftiere oder Puppen vor dir an und dann übst du Erzählen davor. Und dann nächstes Wochenende lädst du 2 Freundinnen ein. Dann erzählst du denen, jede Woche nimmst du eine Person mehr, bis du ein richtiges Publikum hast. Ne? Und ich kenne eine Frau, die sowas gemacht hat und wir haben so gelacht, als sie sagte, ja, und da saß ich und habe angefangen zu erzählen und sagte, meine Damen und Katzen, weil das ihr Übungspublikum war, ne? Und wir haben so drüber gelacht. Ja, okay, aber das ist ein Bekämpfen von dem Symptom. Und ihr Gehirn lernt was Neues. Ja? Also da ist scheinbar was sehr Positives, was da passiert. Sie entwickelt neue neuronalen Wege und Synapsen und Schaltkreise und es wird etwas besser mit ihr. Nur das Leben hat so eine Art zu intervenieren und ihr die nächste Herausforderung zu bringen, wo das alte Erlernte aus der Familie damals, aus der Kindheit, wieder aktiviert wird. Und, ne, und dann denkt sie, oh, ich habe so hart dran gearbeitet und jetzt stehe ich wieder am Anfang. Das heißt, dieses gegenwirkende Arbeiten, das ist eher kurzfristig und rückfallgefährdet. Und das ist ein gutes Beispiel, wie wir tiefer gehen müssen, wenn das nachhaltig verändert werden soll. Ja, also bei ihr, also da ist einiges, was man daneben stellen könnte, was das vielleicht
Ja, das alte Wissen herausfordern kann, challengen, für eine neue besorgen könnte vielleicht.
Genau. Und ich glaube, in diesem Fall war es sowas wie, ja, okay, ich komme zum nächsten wichtigen klinischen Punkt. Das ist, wenn wir einmal das Wichtigste aufgedeckt haben, dass die Klientin das in ihrem Bewusstsein haben muss. 24/7, ne? dass sie eine Art, wir nennen das Integrationsarbeit, ne, dass sie das integriert in ihren Alltag, dieses Verständnis für sich und für wo das herkam und was für einen Sinn es macht. Und Marie geht dann mit diesem integrierten Bewusstsein in ein Meeting mit ihren Kolleginnen und Kollegen und merkt von sich aus, ah, ich erwarte, dass es hier kämpferisch umgehen wird und dass ich nicht dagegen halten kann. Und ich sehe jetzt zum ersten Mal, dass hier keiner kämpft. Wir sind alle in einem Boot. Wir sind kooperativ grundsätzlich. Also brauche ich meine alte Lösung, zumindest in diesem Kontext, nicht mehr. Ja. Und das ist das neuere Wissen, was dann das alte Wissen irgendwie nicht mehr zeitgemäß macht.
Ja.
Ja. Genau.
Und das wird ja auch in der Kohärenztherapie ganz bewusst gestaltet, ne? Und da werden ja auch wird ja auch bewusst gearbeitet mit den sogenannten Indexkarten. Das heißt, nach einer Session wird sozusagen die Essenz zusammengefasst und mitgegeben zum Durchlesen, zum Informieren,
Genau.
genau damit dieses Wissen, was in der Sitzung an die Oberfläche geholt wurde, auch präsent bleibt. Das heißt, all das wird ja auch
Genau.
ganz bewusst genutzt, ne, in der Praxis.
Ja, ganz genau. Die Klienten bekommen Hausaufgaben.
Aber eben andere Art.
Andere Art. Kein Zwang, keine Pflicht. Unterstützung kann
Genau.
man das nennen. Ja. Genau, so ist ungefähr der klinische Prozess. Ja.
Ja, es ist super spannend und natürlich, wenn man das Ganze zum ersten Mal hört, klingt es irgendwie auf der einen Seite sehr simpel, dann natürlich auch wieder sehr komplex, ist es auch. Ja, am besten, man macht vielleicht selbst mal die Erfahrung und probiert es mal selbst für sich aus, vielleicht. Es ist auf jeden Fall super spannend. Für mich hat sich damals, als ich selbst, ich glaube sogar bei dir damals, die ein oder andere Sitzung gemacht habe, so viel aufgetan. Zum einen natürlich in Bezug auf die Themen, die ich mit dir bearbeitet habe, aber dadurch bin ich auch selber noch mehr in Kontakt gekommen mit diesem Prozess dahinter und das am eigenen Leibe, sage ich mal, zu erfahren, ist wirklich so, so spannend und so, so wertvoll. Ja, Elise, oh Mann, wir könnten natürlich jetzt, wie gesagt, noch so, so lange hier weitersprechen und ich möchte auch noch ein, zwei Fragen mit dir teilen, die mir noch ja, unter den Fingern kribbeln. Was mir nochmal wichtig ist zu betonen oder wo ich auch gerne deine Einschätzung noch einmal hören würde, wäre eben genau dieser Punkt. Das klingt, wie gesagt, alles sehr, sehr, sehr spannend, irgendwie sehr klar. Man hat diesen Prozess mit den drei, vier Schritten, die notwendig sind für diese gewünschte nachhaltige Transformation. Du hast eben auch schon anklingen lassen, dass es natürlich in der Praxis nicht so einfach ist. Kannst du dazu vielleicht noch mal ein bisschen was teilen in Bezug auf Widerstände, die aufkommen können oder einfach, warum es auch wichtig ist, wenn man jetzt vielleicht zuhört hier bei der Podcast-Folge und sich denkt, so, ach Mensch, das klingt nach der perfekten Methode, um dieses oder jenes Muster bei mir so effizient wie möglich zu transformieren. Ja, das kann ja auch Erwartungen schüren, ja, vielleicht auch so eine Erwartungshaltung von, ach Mensch, dann mache ich vielleicht zwei, drei Sitzungen und dann habe ich damit dieses Thema, was mich schon so lange belastet, transformiert. Was ist vielleicht nochmal wichtig dazu zu sagen? Ich halte es mal so ganz offen, aber ich denke, du weißt, worauf
Ja,
ich hinaus will.
ja, ja. Also erstens kann ich sagen, dass alle Menschen voll Überraschungen sind. Jedes Gehirn ist anders, jeder Lebensweg ist anders. Und es gibt Überraschungen sogar in die Richtung, dass es irgendwie leichter und schneller ging, als ich erwartet habe. Das zeigt nur, meine Erwartungen haben nichts zu sagen, ne? Und es gibt auch ständige ich sage Überraschungen, aber das ist mehr so wahrnehmen, wie die Menschen so sind und wie komplex die Menschen sind, wir alle. In die andere Richtung, dass wir immer tiefer gehen müssen und tiefer und es gibt viele Aspekte, die man sehr sensibel behandeln muss. Oft sind es Themen der Identität. Ne? Ab dem ersten Tag baut ein Kind eine Identität auf, aufgrund von dem Umfeld und den Beziehungen. Und das kann und will nicht jeder Jahrzehnte später einfach so aufgeben, ohne zu wissen, was gibt es dann? Was kommt danach? Ne? Das sind sehr tiefe, tiefe Themen. Und deswegen, und dann gibt es natürlich tiefe Traumata, wo man sehr vorsichtig und in ganz kleinen Schrittchen sich nähert. Ja, und erstmal ist es sehr wichtig, dass ein Klient erlebt, oh, ich hatte die Erwartung, wenn ich dieses Trauma anschaue, überhaupt anschaue, dass ich sterbe. Und hier erlebe ich, und das kann dauern, bis wir so weit sind, hier erlebe ich, dass ich das vorsichtig anschauen kann, ohne zu sterben, ne? Das, und dann gibt's immer wieder tiefe emotionale Themen, die wir vielleicht als Widerstand beschreiben könnten. In der Kohärenztherapie sagen wir nicht, dass das Widerstand ist, den man durchbrechen oder bekämpfen müsste, wie in vielen, vor allem Coaching-Ansätzen, ne? Dass jemand beratungsresistent ist oder hat so viele Widerstände, ich will nicht mehr mit dem Menschen arbeiten. Das habe ich so oft gehört. In der Kohärenztherapie betrachten wir Widerstand als eine kohärente Reaktion, dass das Wesen weiß, das ist nicht das Richtige im Moment. Hier ist was Wichtigeres, ein noch größeres Leiden, was ich erwarte, wenn ich in diese Richtung gehe. Und deswegen wechseln wir einfach geduldig und prozesskonform, wechseln wir unseren Fokus auf den Widerstand als kohärentes Symptom, das absolut gute Gründe hat. Und das sind alles Themen, die dazu führen, dass wir langsam und geduldig und ne, weitermachen und Hauptsache, wir bleiben dran und behalten den Prozess im Sinn. Ich, ne, wir als Therapeuten und Coaches. Ne? Der Klient muss gar nichts vom Prozess wissen.
Ja, das war nochmal total wertvoll. Danke, dass du das nochmal so geteilt hast. Und das, ja, mir kommt da auch immer wieder so dieses Bild oder diese Erkenntnis, dass wir alle, wie gesagt, so vertrauen dürfen, dass alles in sich schlüssig ist. Und wie gesagt, auch wenn es vielleicht so scheint, als würde man hier und da nicht weiterkommen oder was auch immer sich zeigt im Prozess, wie du schon gesagt hast, was schnell als ein Problem dargestellt wird, dass wir auch da wiederum mit dieser Perspektive draufblicken von auch das ist genau richtig so und sinnhaft. Und ja, ne, ich finde diese Haltung einfach so, so schön, weil sie einfach die Sinnhaftigkeit und die Richtigkeit in Anführungsstrichen ja unserer Psyche so in den Vordergrund stellt und einfach so unterstreicht, dass Ja, dass wir das auch nicht kontrollieren sollten, nicht können, ne? Sondern dass wir, wie gesagt, mit Geduld und Klarheit und Fokus Schritte gehen können, dass all das möglich ist, aber dass es nicht darum geht, da irgendwas zu kontrollieren oder Abkürzungen zu finden oder zu manipulieren, sondern dass unser Sein, unsere Psyche einfach ihre ganz eigene Intelligenz besitzt, die wir nur in Ansätzen greifen können, ne? Und ja, das finde ich irgendwie immer wieder so wichtig, sich zu vergegenwärtigen. Ja.
Ja, und das ist auch etwas, was ich gelernt habe, zu vertrauen im Laufe der Jahre. Erstens ein Vertrauen in dem Prozess, weil er sich wirklich so oft bewiesen hat und einen Sinn ergibt. Und zweitens, mich wohlzufühlen mit diesem Nichtwissen. Was kommt, nicht wissen, wie es weitergeht, nicht wissen, was es bedeutet für die Klientin. Ja. Und ich weiß, in den ersten Jahren vom Coaching, da habe ich sehr oft so im Hinterkopf so einen Antreiber, der sagte, oh, schnell mal die nächste Frage stellen. Oder oh, was kann ich an Interventionen ausprobieren, damit was passiert? Ne? Und wahrscheinlich haben alle das irgendwann mal am Anfang so gespürt. Und im Laufe der Zeit habe ich gelernt, nein, ich atme tief durch. Ich nehme mir die Zeit, auch in den Sitzungen, mich zu fragen, wo sind wir im Prozess? Müssen wir tiefer in die Aufdeckung gehen oder haben wir wirklich alles verstanden? Wie gut integriert ins Bewusstsein von Klienten sind diese emotionalen Wahrheiten und Bedeutungen. Müssen wir da noch was verankern oder bewusst machen? Ist es jetzt die Zeit, nach widerlegendem Wissen zu suchen oder noch nicht? Ne? So, ich habe Richtlinien, ich habe Hilfen durch mein Verständnis von dem Prozess. Und so kann ich ganz ruhig und möglichst ohne Ego einfach das Nichtwissen zulassen. Ja. Und das macht die Arbeit sehr angenehm, sehr erfüllend, nicht stressig, meistens. Ja.
Ja, wie gesagt, es ist, wie du auch sagst, es ist, je mehr ich eintauche und auch meine Erfahrungen mache mit dieser Arbeit, desto mehr bin ich wirklich auch begeistert von genau diesem Zusammenspiel aus, genau dieser Haltung, die du gerade so schön beschrieben hast. Dieses geduldig sein, dieses Vertrauen, Zeit lassen und auf der anderen Seite aber eben auch sehr wohl klare Interventionen, die es gibt, ja. Wie gesagt, dieser Fokus auf den Prozess, also genau dieses Zwischenspiel, und da schließt sich vielleicht auch der Kreis, weil du das zu Beginn auch schon so gesagt hast, dass das auch diese Arbeit so auszeichnet, ne? Finde ich dieses, ja, das ist ganz besonders meiner Meinung nach. Ja. Ja, liebe Elise. Wir kommen langsam hier zum Ende. Wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine Folge, ja, wenn da Resonanz kommt, an alle, die zuhören, ja, teilt total gerne Feedback, teilt Fragen. Das hilft mir, das hilft uns zu sehen, ja. ob das ankommt, wo man vielleicht doch mal tiefer eintauchen könnte in spezielle Themen rund um die Gedächtnisrekonsolidierung und die Kohärenztherapie. Liebe Elise, zum Abschluss, an alle, die jetzt zuhören und sich jetzt denken, da möchte ich gerne mehr erfahren, sei es als Klientin, als Klient mit eigenen Themen, ja, wenn jetzt Menschen zuhören, die Lust hätten, einzutauchen in einen Prozess des Kohärenzcoachings, der Kohärenztherapie mit eigenen Themen, die sie transformieren wollen. Vielleicht hören aber auch Coaches zu oder Trainer, TherapeutInnen, die Interesse daran hätten, ja, sich weiterzubilden in diesem Bereich. Denn das Schöne ist ja auch, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass dieses, ich sag mal, Framework der Kohärenztherapie auch ganz wundervoll sich kombinieren lässt, auch mit anderen Methoden, die man vielleicht bereits gelernt hat. Ja, also es ist ja einfach so, so wertvoll und so schön kombinierbar, vereinbar. Ich sehe die Kohärenztherapie immer als so einen Schirm, den ich nutze. Auch andere Ansätze wie Anteilarbeit oder ne, was auch immer so schön andocken kann. Das heißt, wenn auch Leute, die bereits als Coaches arbeiten, als TherapeutInnen arbeiten, zuhören und Lust hätten, mehr zu lernen, wo finden die Menschen Informationen? Wo lohnt es sich hinzuschauen? Wie können sie dich erreichen oder hast du Tipps? Was Webseite angeht oder erzähl mal, wo kann man mehr erfahren und mehr lernen über die Kohärenztherapie und das Kohärenzcoaching?
Ja, also wir bieten auf jeden Fall in vielen Sprachen Trainings an, in verschiedensten Formaten, von Wochenendworkshops bis 6-monatige Ausbildungen bis Zweierkonstellationen, die dann gecoacht werden, wie sie sich gegenseitig therapieren. Und ja, wir haben auch in Deutschland eine Supervisionsgruppe, die sich monatlich trifft. Und einmal im Jahr ein Präsenzsymposium in Köln, in meiner Wahlheimat. Ja, was im September wieder stattfinden wird. Einzelheiten findet ihr auf der deutschsprachigen Webseite kohärenzinstitut.de. Das große Portal weltweit für viele Informationen heißt coherenceinstitute.org. Und da ist überwiegend Information in englischer Sprache. Ich denke, für manche ZuhörerInnen ist das von Interesse, vielleicht nicht für alle. Aber dort sind ein paar wichtige Ressourcen. Einmal ist da eine Liste von allen bekannten Workshops weltweit in verschiedenen Sprachen. Und einmal ist da auch ein Verzeichnis von Therapeuten und Therapeutinnen weltweit. Und da sieht man auch, welche Sprache angeboten wird. Ja. Und über die Webseiten kann man mich auch kontaktieren. Ich bin zu finden.
Ich verlinke das Ganze auch nochmal für alle, die Interesse haben. Genau. Und ja, liebe Elise, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wie gesagt, ich liebe
Super gerne.
mich mit dir über diese so spannenden Themen auszutauschen. Du hast so eine tolle Art, das auf so eine, ja, auf so eine eingängliche Art auch zu erklären, ja, wie gesagt, es ist sehr komplex, aber ja, du machst das so, so toll und ich könnte dir einfach stundenlang zuhören, wie du darüber sprichst. Ja, bin natürlich
Ja,
auch ganz dankbar, von dir zu lernen. Ja, vielen, vielen Dank.
ja, sehr gerne und mir macht es auch Spaß, mit dir zu reden drüber, weil dein Interesse so spürbar ist. Das ist wunderbar.
Ja, das freut mich. Ja, also vielen Dank für deine Zeit. Gibt es noch irgendwas, was du zum Abschluss sagen möchtest? Irgendwas, was du teilen möchtest? Irgendwas, was offen geblieben ist, was dir noch wichtig ist zu sagen?
Ja, wie die Kohärenz mein Leben im Allgemeinen beeinflusst hat. Und zwar, ich bin so weit, dass ich meistens in den Menschen, denen ich begegne, in jedem Lebenskontext, dass ich diese Menschen betrachte als kohärent. Ja, dass ich wirklich die meisten Menschen, meisten, du merkst, ich bin noch menschlich, ne? Ich habe so Bereiche, wo ich noch nicht so weit bin. Aber das bringt mir wirklich sehr viel, dass ich mich nicht über viele Leute ärgern muss, weil ich irgendetwas persönlich nehme, sondern dass ich Menschen anschaue und ich denke, ja, sie haben ihre guten Gründe, sich so zu verhalten. Ich muss es nicht verstehen. Ich muss sie nicht unbedingt als besten Freund haben wollen oder vielleicht doch, aber ich kann das akzeptieren. Und so bin ich geduldiger und ausgeglichener als Mensch.
Ja, also schön, dass du es nochmal sagst. Ich kann das nur bestätigen, dass ich auch in den letzten ein, zwei Jahren da schon so große Unterschiede merke, dass dieser Ansatz, ja, der wie gesagt weit für mich zumindest über eine reine therapeutische Methode hinausgeht, sondern eher so eine Art Lebensphilosophie irgendwie auch mit sich bringt, Haltung dem Leben und sich selbst und anderen Menschen gegenüber, dass das einfach einen Unterschied macht, ne? Sich immer wieder an die Kohärenz zu erinnern, ja, ein mitfühlender werden lassen und wie du auch gesagt hast, vielleicht dabei helfen, hier und da schneller in eine Haltung der Akzeptanz zu finden, ne? Ja. Ja, das ist ein richtig schöner Abschluss. Ja. Prima. Ja, liebe Elise, dann vielen, vielen Dank nochmal. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, nochmal an alle, die zuhören. Teilt super gerne eure Gedanken, nachdem ihr hier gelauscht habt. Teilt eure Fragen. Ich werde mich bemühen, schnellstmöglich zu antworten. Und ja, wir freuen uns einfach total über Feedback, weil wir so viel Freude daran haben, diesen Ansatz mehr mit der Welt zu teilen, weil wir einfach der Meinung sind, dass diese Arbeit einfach so, so viel Potenzial mit sich bringt. Deswegen, wir freuen uns über jegliche Form von Rückmeldungen. Und wie gesagt, vielleicht sehen und hören wir uns hier nochmal in diesem Format, Elise. We will see.
Sehr gerne.
Ja.
Bis bald, liebe Wiebke.
Vielen, vielen Dank.